Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneibergova. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Staatspräsident Petr Pavel muss als Mitglied in die offizielle Delegation für den NATO-Gipfel aufgenommen werden, der im Juli in Ankara stattfindet. Darüber entschied das Verfassungsgericht. Die tschechische Fußballnationalmannschaft unterlag bei der WM den Mexikanern. Beim Turnier gewannen die Tschechen einen einzigen Punkt und reisen nach Hause. Im tschechischen Abgeordnetenhaus gibt es seit 10 Jahren für deutsche Hochschulabsolventen die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren. Bleiben Sie dran, zuerst das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Im Kompetenzenstreit um den anstehenden NATO-Gipfel in Ankara hat das tschechische Verfassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen die Regierung erlassen. Das Kabinett wurde verpflichtet, die Teilnahme von Präsident Petr Pavel am Spitzentreffen sicherzustellen und seine Reise nicht zu behindern. Da die Akkreditierungsfrist bereits an diesem Freitag abläuft, seien die Richter akuten Zeitdruck. Mehr zum Thema hören Sie gleich in unserem Tagesecho. Die tschechische Regierung bereitet eine gezielte Wirtschaftsdelegation in die Ukraine vor. Im Fokus steht die aktive Beteiligung tschechischer Unternehmen am künftigen Wiederaufbau des Landes. Dies gab Premier Andrej Babiš vor seinem Abflug zu einer Wiederaufbaukonferenz in Polen bekannt. Die tschechischen Exporte in die Ukraine stiegen laut Babiš zuletzt kontinuierlich an und erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordwert von ca. 2,15 Milliarden Euro. Polen zählt zu den engsten Partnern Tschechiens, nicht nur im Verteidigungsbereich, sondern auch in zahlreichen sozioökonomischen Bereichen. Dies erklärte Verteidigungsminister Jaromir Suna in Warschau nach Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Władysław Kosiniak-Kamysz. Suna bekräftigte, dass Tschechien seinen Bündnisverpflichtungen im Baltikum und in Mitteleuropa auch künftig verlässlich nachkommen wird. Aktuell operieren tschechische Einheiten in Litauen, Lettland, Polen und der Slowakei. Dazu gehört auch eine Hubschraubereinheit, die seit September 2025 an Polens Ostgrenze im Einsatz ist. Die Tschechische Republik lehnt das Klimaziel der EU ab, das nach 2035 faktisch ein Verbot von Verbrennungsmotoren bedeuten würde. Dies sagte der tschechische Green Deal-Beauftragte Filip Turek am Donnerstag in Luxemburg. Laut Turek ist es derzeit am wichtigsten, ein gutes Ziel für 2030 festzulegen. Ohne wesentliche Änderungen an diesem Ziel, einschließlich größerer Flexibilität, riskiere die europäische Automobilindustrie Strafzahlungen in Milliardenhöhe, fügte er hinzu. Der Spitzenkandidat der Partei ANO in Prag, Ondřej Prokop, zieht sich aus der Politik zurück. Wie der Politiker am Donnerstag bekannt gab, wird er bei den anstehenden Kommunalwahlen im Herbst nicht mehr antreten und alle aktuellen politischen Ämter niederlegen. Prokop begründete diesen Schritt mit dem enormen Druck der Medien. Zuvor hatte das investigative Nachrichtenportal Seznam Zprávy eine Reihe von Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Demzufolge hatte Prokop in seiner offiziellen Vermögenserklärung 3 Wohnungen in Prag nicht angegeben und in den vergangenen 3 Jahren 3 Steuererklärungen mit jeweils unterschiedlichen Einkommensangaben eingereicht. Der Geiger Milan Al-Ashab wurde mit dem Jiří Bělohlávek-Preis für Künstler unter 35 Jahren ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Mittwochabend beim traditionellen Open-Air-Konzert der tschechischen Philharmonie auf dem Prager Hradčín statt. Das Konzert unter der Leitung des französischen Dirigenten Alain Attenoglu markierte gleichzeitig den Abschluss der 130. Saison des Orchesters. Der nach dem Dirigenten Jiří Bělohlávek benannte Preis umfasst ein Preisgeld von rund 2000 Euro sowie einen Auftritt beim nächsten Open-Air-Konzert der tschechischen Philharmonie. Die tschechische Nationalmannschaft ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach einer deutlichen 0-3-Niederlage gegen Gastgeber Mexiko bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Damit endet das Turnier für die Auswahl von Trainer Miroslav Koubek als Gruppenletzter. Nach dem 1-2-Auftakt gegen Südkorea und einem mageren 1-1-Unentschieden gegen Südafrika verpassen die Tschechen mit nur einem einzigen Punkt den Einzug in die K.O.-Runde. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien heiter, vorübergehend auch wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 32 und 37 Grad, im Nordosten örtlich um die 31 Grad.
Danke, Margareta, für die Nachrichten. Das Verfassungsgericht in Polen hat eine einstweilige Verfügung erlassen, nach der Staatspräsident Petr Pavel als Mitglied in die offizielle tschechische Delegation für den NATO-Gipfel im Juli aufgenommen werden muss. Damit setzt sich das Staatsoberhaupt gegen die Regierung durch. Diese reagiert mit scharfen Worten. Daniel Honigmann berichtet.
Nun ging plötzlich alles sehr schnell. Die Meinungsverschiedenheiten über die Zusammensetzung der tschechischen Delegation für den NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli in Ankara hatten sich schon seit Jahresanfang hingezogen. Die Festlegung hatte das Kabinett von Andrej Babiš noch bis Anfang dieser Woche hinausgezögert. Am Montag hieß es endgültig, es würden nur er selbst sowie Verteidigungsminister Jaromír Zuna und Chefdiplomat Petr Matzinka in die Türkei reisen. Staatspräsident Petr Pavel, der die ganze Zeit auf seiner Teilnahme und damit auf der Einhaltung der Tradition bestanden hatte, reichte am Dienstag eine Kompetenzklage ein und schon am Mittwoch entschied das Verfassungsgericht mit einer einstweiligen Verfügung zu seinen Gunsten. Richter Pavel Šamal begründete bei der Pressekonferenz.
Wir sind davon ausgegangen, dass die eingeführte Praxis gegeben ist und dass sie ein wichtiges Ausmaß hat. Aus dieser Hinsicht ist es in der aktuellen Lage nötig, diese Praxis beizubehalten.
Bisher hat der Staatspräsident fast immer die tschechische Delegation bei einem NATO-Gipfel geleitet, bis auf eine krankheitsbedingte Ausnahme. Premier Babiš hatte dieses Jahr aber darauf bestanden, dass es ihm und seinen Ministern vorbehalten sein solle, den NATO-Verbündeten die Prager Verteidigungspolitik und vor allem ihre Unterfinanzierung zu erklären. In einer ersten schriftlichen Stellungnahme für die Presseagentur CTK am Mittwoch bezeichnete der Premier die jetzige Verfügung des Verfassungsgerichts noch als völlig absurd. Sie widerspreche den Interessen der Tschechischen Republik, so Babiš in der Nachricht. Am Donnerstagmorgen klang der Regierungschef vor der Presse dann schon gemäßigter.
Wir respektieren die Entscheidung des Verfassungsgerichts, auch wenn sie sehr ungewöhnlich und nicht standardmäßig ist. Denn es wurde schnell entschieden und wir hatten keine Möglichkeit, uns überhaupt dazu zu äußern.
Die schärfste Reaktion kam am Mittwoch von Außenminister Petr Matzinka. Bei einer Pressekonferenz im Abgeordnetenhaus sagte er:
Ich sehe die ganze Situation so, dass der Präsident der Regierung einfach den Krieg erklärt hat. Mit seinen Schritten hetzt er ohne Ende die ganze tschechische Gesellschaft auf.
Und außerdem fügte der Außenminister an: Vielleicht sei der Präsident neidisch auf die Regierung, weil er selbst keine Politik machen könne und probiere deswegen nun einen Verfassungsputsch, so Matzinka. Er befürchte, dass sich Tschechien in Richtung eines Präsidialsystems verschiebe, ergänzte der Minister. Dies sieht Daniela Ostra jedoch nicht so. Die Politologin von der Palatsky-Universität in Olmütz wies in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks darauf hin, dass für die Schaffung eines Präsidialsystems in Tschechien die Verfassung geändert werden müsse. Ihrer Meinung nach liegt das Problem in dem ganzen Streit darin, dass Regierungsamt und Präsidialkanzlei nicht zu einer Einigung fähig sind und deswegen das Gericht die Kompetenzlage klären muss. Und weiter, sagte die Wissenschaftlerin.
Mich würde interessieren, wie sich Andrej Babiš nun dazu positioniert. Denn er ist es, der für diese Regierung verantwortlich ist. Vielleicht wäre es für ihn an der Zeit zu zeigen, dass er wirklich jener starke Premier ist, wie er es selbst von sich oft sagt. Er sollte einige seiner Minister, vor allem Herrn Matzinka, etwas zähmen und sich staatsmännisch und verantwortungsvoll dazu verhalten.
Am Donnerstagmorgen kündigte Babiš an, Außenminister Matzinka werde noch am gleichen Tag den Antrag auf Akkreditierung Petr Pavels beim NATO-Gipfel abschicken. Die Anmeldefrist für alle potenziellen Teilnehmer endet am Freitag. Gegen die einstweilige Verfügung des Verfassungsgerichts ist keine Berufung möglich. Sie bezieht sich aber nur auf den NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli in Ankara. Die eigentliche Kompetenzklage von Staatspräsident Pavel wird das Gericht erst noch verhandeln. Vorrangig zwar, wie am Mittwoch vom Plenum beschlossen wurde, aber die Urteilsfällung kann trotzdem mehrere Monate dauern. Über die konkrete Rolle Pavels beim Besuch des NATO-Gipfels will das Regierungskabinett am kommenden Montag entscheiden. Am Mittwoch hatte Matzinka noch betont, dass die Leitungsfunktion in der tschechischen Delegation weiter Premier Babiš zukomme. Am Donnerstag äußerte Pavel jedoch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien, dass der Staatspräsident automatisch an der Spitze der Delegation stehe und selbst über seine Teilnahme an den einzelnen Programmen des Gipfels entscheide.
Daniel Honigmann war das mit einem Bericht über die Entscheidung des Verfassungsgerichts im Streit zwischen der Regierung und dem Staatspräsidenten um die Teilnahme am NATO-Gipfel in Ankara. Die tschechischen Fußballfans mussten diesmal sehr früh aufstehen, um dem Nationalteam vor dem Bildschirm die Daumen drücken zu können. Denn vor dem Spiel gegen den Gastgeber Mexiko hegten viele noch die Hoffnung auf ein Wunder bei der Fußballweltmeisterschaft. Der Endstand war jedoch nicht nur für viele Fans, sondern auch für die Mannschaft enttäuschend.
Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
Schluss, es sei entschieden, die Tschechen belegten den letzten Gruppenplatz, stellte der Rundfunkreporter am Donnerstagmorgen im jubelnden Aztekenstadion in der mexikanischen Hauptstadt fest. Das tschechische Nationalteam unterlag in seinem dritten WM-Spiel den Mexikanern mit 0:3. Nach 20 Jahren hatten die tschechischen Fußballspieler wieder an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. In der Vorrunde kamen sie jedoch in der Gruppe A nur auf den letzten Platz. Sie haben einen einzigen Punkt gewonnen im Spiel gegen das Team der Republik Südafrika. Der Mittelfeldspieler David Ojera hatte nach der Niederlage am Donnerstag Tränen in den Augen, als er in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks ankündigte, zuerst werde er seine Frau umarmen.
Vielleicht werden wir ein wenig weinen, wenn wir zusammen an den Weg denken werden, den wir zurückgelegt haben. Dabei meine ich auch Lukáš Červ.
Červ, sonst im Mittelfeld von Viktoria Pilsen, ist nicht nur Dojeras Mitspieler in der Nationalmannschaft, sondern auch sein Cousin. Laut Dojera, der wiederum für den Landesmeister Slavia Prag spielt, wird sich einmal die ganze Familie an diese Weltmeisterschaft erinnern.
Ich meine, dass wir doch etwas erreicht haben, auch wenn es in den Augen mancher Leute vielleicht nicht ausreicht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich, mein Bruder Martin und mein Cousin Lukáš als kleine Jungs 2006 an einem Strand in Italien die Fußball-WM verfolgten. Damals war es unvorstellbar, dass wir einmal gemeinsam an einer Weltmeisterschaft teilnehmen würden. Dafür bin ich dankbar und habe fast Gänsehaut.
Lukáš Červ zeigte Verständnis für die Gedanken seines Cousins. Er fügte jedoch hinzu,
wir wollten aber weiterkommen, wir wollten weiter bei der WM spielen. Ich denke, dass es in unseren Kräften gelegen hätte, uns in eine weitere Runde durchzukämpfen. Es tut mir sehr leid, dass es so geendet hat. Wie David anmerkte, kann es sein, dass wir die Teilnahme an dieser Weltmeisterschaft in 50 Jahren genießen werden.
Bei dem Turnier in Nord- und Mittelamerika haben die tschechischen Fußballspieler keinen einzigen Sieg verzeichnet, nur ein Unentschieden gegen die Republik Südafrika. Auch der Stand nach der ersten Halbzeit des Spiels gegen Mexiko am Donnerstag war unentschieden 0:0. Der tschechische Kapitän Ladislav Krejčí hält die Vorrunde für die Mannschaftsmitglieder, die alle ihr WM-Debüt erlebten, für den vermutlich schönsten WM-Teil.
Mit jedem Spiel, jeder Spielminute wächst ein wenig das Selbstbewusstsein der Spieler. Die erste Halbzeit war recht gut. Hätten wir genauso während unserer ganzen WM-Zeit gespielt, hätten wir bestimmt viel mehr erreicht. Es ist für mich schwer, nach Worten zu suchen. Die Emotionen sind stark. Ich will es jetzt nicht kommentieren, sondern das Spiel eher mit ein wenig Abstand auswerten. Es tut mir sehr leid.
Eine große Enttäuschung war das für tschechische Fußballfans. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Im tschechischen Abgeordnetenhaus gibt es für deutsche Hochschulabsolventen seit 10 Jahren die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren. Was ist aus den ehemaligen Teilnehmern geworden und wie ist es heute um das Programm bestellt? Fernand Hauser hat darüber mit 3 Gästen gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom Dezember vergangenen Jahres.
Schauplatz. Das Parlamentspraktikum des tschechischen Abgeordnetenhauses für junge Menschen aus Deutschland feiert in diesem Jahr sein 10. Jubiläum. Und bei mir im Studio sind 3 Menschen, die alle mit diesem Praktikum, mit diesem Programm verbunden sind, eine Verbindung dazu haben. Unter anderem hier ist Petr Valenta, der Leiter des Referats für Kommunikation und Bildung des tschechischen Abgeordnetenhauses bzw. des Parlamentarischen Instituts des tschechischen Abgeordnetenhauses. Und Petr Valenta ist seit Anfang an bei dem Programm dabei. Danke, dass du da bist.
Gerne, guten Tag.
Außerdem hier ist Fabian Möppert. Er ist einer der 2 ersten deutschen Praktikanten gewesen vor 10 Jahren und arbeitet heute bei Germany Trade and Invest als Wirtschaftsexperte für Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Ist das so, Fabian?
Ja. Ja, das ist so. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Und außerdem im Studio ist Bianca Brendel. Sie hat gerade ihren Master abgeschlossen, und zwar den deutsch-französischen Master in Geschichtswissenschaften der Universität Heidelberg und der Sozialwissenschaftlichen Hochschule ÖHÖSS in Paris. Und sie ist derzeit die aktuelle Praktikantin im Abgeordnetenhaus. Hallo, Bianca.
Hallo.
Ja, Fabian, meine erste Frage geht an dich. Was waren denn so die ausschlaggebenden Faktoren, wegen denen du dich beworben hast auf dieses Praktikum vor 10 Jahren? Also wenn du dich zurückbeamst ins Jahr 2015, warum wolltest du dieses Praktikum absolvieren?
Wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, war das das perfekte Angebot oder die perfekte Gelegenheit zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe damals noch studiert an der Universität in Leipzig und bin durch den Hinweis einer Freundin oder Kommilitonin damals auf die Ausschreibung aufmerksam geworden und habe mich beworben, so ein bisschen auch einfach auf gut Glück, und war dann sehr erfreut, dass es tatsächlich geklappt hat und ich einer der 2 ersten Stipendiaten sein durfte und an diesem Experiment sozusagen teilnehmen durfte.
Mhm. Bianca, wie war das für dich? Du bist seit Oktober im Abgeordnetenhaus. Was war der Grund, warum du da hingegangen bist?
Also dieses Praktikum ist sehr, sehr bekannt in der deutsch-tschechischen Welt, würde ich sagen. Und es wurde mir jahrelang von allen möglichen ehemaligen Alumni oder anderen Stellen eben empfohlen. Und nach dem Master war dann jetzt eben der perfekte Zeitpunkt, das endlich mal zu versuchen. Natürlich ein bisschen mit Angst, ob es stattfinden wird, aufgrund der Neuwahlen dieses Jahr im Oktober. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es stattfindet und ich nun hier sein darf.
Das heißt, es war Mund-zu-Mund-Propaganda, die dich zu diesem Praktikum geführt hat.
Absolut.
Petr, das Praktikum gibt es ja seit 10 Jahren. Wie kam diese Initiative zustande und warum gibt es dieses Praktikum überhaupt im tschechischen Parlament?
Damals im Jahre 2015 hat eine Delegation des Deutschen Bundestags das tschechische Parlament besucht und diskutiert, dass junge Tschechen die Möglichkeit haben, ein Praktikum im Bundestag zu absolvieren, während es für deutsche Studierende keine vergleichbare Möglichkeit gibt. Also wir haben in der Kanzlei des Abgeordnetenhauses mit der Vorbereitungen begonnen und kurz darauf ist das Programm ins Leben gerufen worden. Also seit 2015 läuft das Programm unter der Schirmherrschaft des Präsidenten oder Präsidentinnen des Abgeordnetenhauses.
Das heißt, das Vorbild war das internationale Parlamentsstipendium im Deutschen Bundestag.
Sozusagen. Ja, es war ein Vorbild, obwohl ich weiß, dass das IPS-Praktikum ist nicht nur für die Studenten aus der Tschechischen Republik, sondern von der ganzen Welt.
Mhm. Welche Bedingungen müssen denn die Bewerber erfüllen, um für das Programm im tschechischen Abgeordnetenhaus ausgewählt zu werden oder überhaupt sich bewerben zu können? Was muss man da für Eigenschaften mitbringen?
Also vor allem die Bewerber müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben und mindestens einen Bachelor-Abschluss besitzen. und sie sollten auch die Grundkenntnisse, würde ich sagen, der tschechischen Sprache haben, weil ohne der tschechischen Sprache ist das ziemlich kompliziert, so im Parlament das alles zu machen.
Weißt du, wie viele Menschen das Programm bisher absolviert haben?
Ja, seit 2015, ich glaube, wir haben 26 Absolventen. Also die sind, so viele von ihnen sind immer in der deutsch-tschechischen Beziehungen immer aktiv und einige von ihnen sind sogar so in der deutschen Sendung des tschechischen Rundfunks.
Ja, damit meinst du sicherlich mich, Peter, genau. Ich habe 2018 nämlich selbst das Praktikum auch absolviert im Abgeordnetenhaus, genau, was eine sehr spannende Erfahrung war für mich. Ja. Fabian, wie war das denn für dich damals? Man darf sich ja nicht aussuchen, bei wem man landet, bei welchem Abgeordneten. In welchem Büro hast du denn gearbeitet und was hast du dort eigentlich gemacht? Was waren so vielleicht auch die spannendsten Erfahrungen, die spannendsten Eindrücke, die du dort gesammelt hast?
Also insgesamt fand ich die Zeit damals sehr bereichernd. Die erste Begegnung mit meinem Abgeordneten damals, dem Vorsitzenden des Sicherheitsausschusses, fand tatsächlich noch in Berlin statt, in der tschechischen Botschaft zum Auswahlverfahren. Und er hat mich dann tatsächlich für sein Büro ausgewählt. Das heißt, ich war direkt in seinem Abgeordnetenbüro, habe da mit ihm, mit Peter Valenta und mit dem Ausschusssekretär des dortigen Ausschusses zusammengearbeitet und habe im Wesentlichen den Abgeordneten begleitet. Er war, wie ich sagte, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses und auch Mitglied im Europaausschuss. Das waren beides Themen, wo auch die deutsch-tschechische Zusammenarbeit eine Rolle spielt über die Grenze hinweg im Bereich Polizei, im Bereich Feuerwehrwesen, aber auch Europapolitik. Damals waren sehr viele Themen virulent und ich habe für ihn auch zum Beispiel über Themen in Deutschland recherchiert. Durfte unter anderem auch an zwei Reisen teilnehmen, einmal zum Besuch im Sächsischen Landtag und einmal im Deutschen Bundestag, wo wir uns tatsächlich mit der Abgeordnetengruppe oder der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe auch getroffen haben. Und allein dieser Austausch, das war sehr, sehr spannend.
Warst du auch im Wahlkreis deines Abgeordneten?
Er hat mich einmal auch mitgenommen in seinen Wahlkreis, das war damals Olomouc. Da hat er mir so ein bisschen auch die Arbeit eines tschechischen Abgeordneten im Wahlkreis vermittelt. Natürlich auch so ein bisschen seine Heimatstadt gezeigt, dass das nicht zu kurz kommt. Und ich glaube auch, allein der Austausch untereinander, auch auf der sprachlichen Ebene, war für beide Seiten durchaus bereichernd.
Das heißt, du hast viel Neues Tschechisch gelernt?
Ich habe damals sehr viel an meinen Tschechischkenntnissen arbeiten können und umgekehrt als deutscher Stipendiat oder Praktikant in deutschen Themen und deutschen Quellen recherchieren zu können, glaube ich, war für meinen Abgeordneten durchaus auch hilfreich.
Was würdest du denn sagen, was dir das Praktikum gebracht hat, vielleicht auch für deine weitere berufliche Laufbahn?
Also ich denke tatsächlich oft daran zurück und würde jetzt mit 10 Jahren Abstand sagen, dass ich sehr viel mitgenommen habe aus dieser Zeit. Einfach was das Grundverständnis angeht für das politische System in Tschechien, wie der Parlamentarismus im Land funktioniert. Und das sind Dinge, die ich tatsächlich bis heute auch in meiner täglichen Arbeit nutzen kann. Wir hatten damals auch dank der guten Organisation von Peter Valenta sehr viel Begleitprogramm tatsächlich auch. Also wir sind zu anderen tschechischen Institutionen gefahren, darunter war das Regierungsamt, das Außenministerium der Tschechischen Republik und haben dort mit Leuten gesprochen und vermittelt bekommen, wie die Zusammenarbeit auch funktioniert. Also das eine ist natürlich wirklich das Wissen, was man mitgenommen hat, das andere sind aber auch die Kontakte und die Freundschaften, die aus dieser Zeit entstanden sind, von denen viele bis heute bestehen und das sind so Dinge, die, glaube ich, auf so einer Metaebene sehr lang nachwirken und einen unglaublichen Mehrwert stiften im Rahmen dieses Programms.
Bianca, was war denn für dich bisher so die größte Überraschung seit deiner Zeit im Abgeordnetenhaus? Gab es was, wo du sagst, damit habe ich nicht gerechnet, das ist irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe?
Ich glaube, die größte Überraschung für mich hier ist, wie niederschwellig man jetzt mit den ganzen politischen Figuren in Berührung kommt. Denn ich sitze täglich in der Bibliothek des Parlaments oder gehe in den Kantinen dort essen und da laufen mir oder halten mir Leute die Tür auf, die ich davor nur aus den Fernsehen oder aus Zeitungsberichten kannte. Und das ist natürlich schon, da stockt einem so ein bisschen der Atem. Oder wenn man sich an den Presseteams vorbeidrängen muss, die die Türen belagern, wo man zur Arbeit geht. Also das ist jetzt einfach eine sehr aufregende Zeit und man ist direkt am Puls der politischen Entwicklungen. Und ja, das ist verrückt, wie man da so schnell Zugang dazu gefunden hat. Und ich denke, es ist hier eben deutlich, einfach durch die andere Dimension, es ist ja viel kleiner als der Deutsche Bundestag, es ist hier einfach viel nahbarer und man ist hier irgendwie viel, viel näher am Geschehen dran und an den ganzen Institutionen.
Du bist ja in einer ganz spannenden Zeit eben auch Praktikantin, weil sich die neue Regierung gerade erst bildet und weil die konstituierende Sitzung des Abgeordnetenhauses stattfand und auch der Parlamentspräsident gewählt wurde. Wie hast du denn das erlebt? Diese Sitzungen, warst du da dabei? Hast du zugeschaut?
Ja, tatsächlich wurde ich hingeschickt auf die Besuchertribüne und sollte mir das anschauen. Und ja, das war natürlich sehr, sehr prägend auch. Also weil das ja schon auch so ein bisschen meine Zukunft jetzt so ein bisschen mit entschieden hat, wer jetzt da Vorsitzender ist. Und zu sehen, da saßen die Abgeordneten ja noch alle alphabetisch im Haus und sich dann das alles anzuhören, die Oppositionsreden und die anderen Reden dann das Ergebnis. Also es ist sehr, sehr aufregend und man macht sich natürlich auch Gedanken, wie das dann jetzt ausgeht, wie sich das Klima hier auch im Land ändern wird, wie das jetzt in dieser neuen Zeit wird. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich eigentlich sehr, sehr positiv in die Zukunft schaue, weil man hat hier immer noch ein gutes Leben. Ich habe hier trotzdem ein gutes Praktikum und trotz widriger Bedingungen ist auch das alles, was Fabian uns erzählt hat, immer noch so. Es gibt immer noch das ganz, ganz tolle Begleitprogramm, viele kulturelle Veranstaltungen, wo wir hingeschickt werden und dieser Austausch ist auf demselben Niveau, auch noch nach 10 Jahren.
Petter, inwiefern hast du denn Kontakt zu den ehemaligen Praktikanten? Bestehen da noch Verbindungen oder gibt es manchmal Rückmeldungen von früheren Leuten, von diesen 26, hast du gesagt, ehemaligen Praktikanten?
Ja, mit vielen bleiben wir im Kontakt und vor einem Jahr wir machen eine Begegnung mit den Absolventen und ich war damals sehr froh, dass so 2/3 von den Absolventen sind nach Prag angekommen und wir haben über die so Karrieren so von den Absolventen gesprochen und es war sehr nett und immer bin ich im Kontakt. So.
Wann wird es denn die nächste Ausschreibung geben? Wann werden die nächsten Praktikanten ausgewählt?
Ich glaube, im 2026 machen wir das wieder im Herbst. Also ich würde sagen, so vor dem Sommer 2026 werden wir das Angebot wieder eröffnen.
Bianca, weißt du eigentlich schon, wie es weitergeht für dich nach dem Praktikum? Denn das Praktikum geht ja immer 2 bis 3 Monate. Was kommt danach für dich?
Absolut. Also ich habe das Praktikum jetzt zum Glück einschieben können zwischen Abschluss und Berufsbeginn. Und ab Januar geht's für mich ins deutsch-tschechische Grenzgebiet, in den Bayerischen Wald, wo ich in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg mein wissenschaftliches Volontariat beginnen werde und natürlich auch mein deutsch-tschechisches Engagement weiterführen werde.
Die Schauplatz hat für Sie Ferdinand Hauser vorbereitet. Sie hatten eine Wiederholung vom Dezember vergangenen Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schnellbergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.